Willkommen zu Stresslass nach, dem Podcast für Stress- und Burnout-Prävention, bei dem du lernst, wie du für deinen Job brennst, ohne auszubrennen. Hey, schön, dass du da bist und willkommen zur dritten Folge von Stresslass nach. Tatsächlich komme ich frisch aus dem Urlaub. Wir waren in Norwegen und Schweden unterwegs und tatsächlich waren wir hauptsächlich wandern und waren eigentlich jeden Tag entweder auf einem Berggipfel im Fjell oder wenn der Hund halt komplett kaputt war, dann waren wir klettern oder sind halt zum nächsten Fjell gefahren. Dementsprechend war das halt super anstrengend und gleichzeitig war es einfach super schön, um irgendwie mental runterzukommen. Und da habe ich ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Da ging es ja ums Abschalten, ums Pause machen und auch einfach die verschiedenen Typen von Pause. Und das ist ja gar nicht immer, was damit zu tun hat, sich einfach hinzusetzen und nichts zu tun, weil das ist ja das genaue Gegenteil, was ich in diesem Urlaub gemacht habe. Also deshalb, wenn das ein Thema für dich ist und du das noch nicht gemacht hast, horch das super gerne rein. Worauf ich nämlich eigentlich hinaus will, ist, dass es im Fjell in Skandinavien schon super herbstlich war. So, also die ersten Blätter haben sich schon so gelb gefärbt, ein bisschen orange, das ganze Gras, was da war, hatte halt auch schon so diesen rötlichen Schimmer, so diese ganze Landschaft so ein bisschen. Du hast so diesen ersten geilen, kalten Wind gespürt, ohne dass du eine Jacke anziehen musst. So, oh, ich liebe das ja, ne? Herbst ist total meine Jahreszeit. So, und ich finde Herbst einfach so wunderschön schlumpelig und gemütlich und es ist halt so cozy und entschleunigt. Und jetzt, als wir nach Hause gekommen sind, musste ich auch erstmal mein Büro hier zu Hause einmal komplett schmücken und Lichterkette und ein paar Kürbisse hinstellen und so. Also ich bin voll drin. Und ich finde ja, was so gar nicht passt zu dieser ganzen schlumpeligen, gemütlichen Herbststimmung, ist ja so Stress und Zeitdruck, ne? Jetzt, wo es dann bei mir quasi nach dem Urlaub wieder mit dem Arbeiten losgeht. Wir kennen ja alle diesen Klassiker, so, ne? Du sitzt dann bei dir im Office und jemand kommt so zur Tür rein, lehnt sich da schon so an und sag mal, kannst du kurz? Das kennen wir alle. Da können wir einmal auch alle kollektiv auf den Tisch kotzen, weil ich habe von niemandem gehört, der das irgendwie geil findet. Wirklich noch nicht. Es ist super ätzend, weil du halt einfach komplett rausgerissen wirst aus allem, was du gerade irgendwie tust. Und dieses, kannst du mal kurz, ist halt einfach nur so ein Symptom von diesem riesengroßen Thema Zeitdruck im Büro. Weil da gehört ja eigentlich so viel zu diesem Thema dazu. So, du hast halt einmal so diese Last-Minute-Aufgaben, ja, so diese Kurzfristigkeit einfach. Wenn irgendwas nochmal in letzter Minute hochkommt, ganz oft eben auch einfach durch schlechte Planung. So klar, manchmal ist es ein Notfall, aber ganz oft, seien wir ehrlich, hätte man es irgendwie vermeiden können. Dann hast du ja auch irgendwie diesen Zeitdruck durch einfach schlechte Kommunikation, dass du zu wenig Infos bekommst, dass Leute dir irgendwas rüberschießen, wie eben dieses, kannst du mal kurz, so, dann hast du ja auch noch irgendwie diesen Punkt dazu, so, ja, das kommt halt irgendwie von oben, so, das ist halt, wenn ein Chef dir das auf den Schreibtisch schmeißt, musst du dich halt irgendwie damit auseinandersetzen, so grundsätzlich. Und nochmal dazu kommt dann natürlich dieser große Punkt Zeitverschwendung, ne? Also zum Beispiel der Klassiker, so 1000 unnötige Meetings oder ein Meeting, das auch einfach eine E-Mail hätte sein können. Und heute wollen wir mal so ein bisschen gucken, was man denn da sinnvoll machen kann und wie man das ganz gut navigieren kann, um diesen Zeitdruck so ein bisschen, ja, aufzulösen und dass du das irgendwie auch ein bisschen, dass du einfach deinen Kram besser abarbeiten kannst. Der logische erste Schritt ist natürlich, dass du irgendwie erstmal deine eigene Organisation checkst, ne? So, bin ich das Nadelöhr? Komme ich einfach nicht hinterher? Bin ich irgendwie zu langsam? Bin ich irgendwie schlecht organisiert? So, whatever. Ich gehe jetzt an dieser Stelle aber davon aus, dass du das schon gemacht hast, weil das ist so ein logischer erster Schritt. Und ich finde es dann immer blöd, wenn es in diesen Ratgebern heißt, oh, hast du schon mal eine To-Do-Liste ausprobiert? Ja. Das ist nicht das Problem an der Sache. Es sind die anderen, die mich nicht arbeiten lassen und mich meine To-Dos nicht machen lassen. Also deshalb, das nur einmal vorweg. Aber wir gehen davon aus, dass du das schon gemacht hast. Deshalb der große, große Punkt, was ich dir jetzt einmal mitgeben möchte, direkt als erstes ist, dass wenn du diesen Zeitdruck hast im Büro, wie auch immer, das Wichtigste, was du im Kopf haben musst, ist wirklich, dass du deine Kapazitäten schützen sollst und darfst. Ja, also wir haben ja diese furchtbare 120%-Mentalität in Deutschland. So, und ich verstehe, ne? Also ich checke, es klingt total toll auf dem Papier, wir geben uns hier alle Mühe, wir sind alle Overachiever. So, ne, das ist total toll. Und ich habe früher auch so gedacht. Nur das Problem ist halt, also es gibt keine 120%. Das mal vorweggenommen. Es gibt nur 100%. So, und auch wenn du eine Maschine über 100% beanspruchst, die geht halt kaputt. Das ist bei Menschen nicht anders. Der ist vielleicht mal zuerst. Deshalb finde ich das halt schon mal total doof. Dass das einfach so diese Mentalität ist. Und jetzt kommt nämlich der Clou bei diesem ganzen Kapazitäten-Ding, so, wo man sich vielleicht noch denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen Korinthenkackerei, ne, so 100%, 120%, okay. Eigentlich der Punkt ist, 100% zu geben, wenn man es jetzt mal nicht übertreibt, heißt immer noch nicht 100% zu geben. Weil die 100%, die brauchst du ja über den gesamten Tag verteilt. Du hast ja nicht nur deine Arbeitszeit, so, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, dann standardmäßig bist du ja dann irgendwie 8 Stunden da, mit Pause vielleicht 9 Stunden. Ja, was machst du die Zeit davor und danach? Von Aufstehen bis Schlafen gehen. Da machst du ja auch irgendwie was. Und wenn du diese 100% Energie, die du hast, diese 100% Akku, komplett dann auf der Arbeit verbringst, dann kommst du nach Hause und dann sitzt du abends da rum und starrst irgendwie in die Leere oder scrollst dann ewig auf deiner Couch rum und durch, was weiß ich, 15.000 TikToks oder Instagram Reels oder was auch immer und kannst halt nichts mehr. Dann bleibt der Haushalt liegen, dann hast du keine Energie mehr, dir irgendwie was Geiles zu kochen, Freunde treffen, boah, auch zu anstrengend, weil du musst ja irgendwie vom Arbeitstag her klarkommen. Und das ist genau der Nährboden für Burnout. So, also deshalb sagen wir mal, du gibst ambitionierte 70% von deinem Akku auf der Arbeit, dass du nur noch 30 für dich privat und deinen Haushalt hast. Das finde ich schon sehr ambitioniert, aber lass uns mal davon ausgehen. Wenn du diese 70% dann auch wirklich durchziehst, dann schaffst du so viel in deinem Arbeitstag. Das ist der Wahnsinn. So, weil mir geht es auch nicht darum zu sagen, so, oh, du musst dich schonen und du sollst dir keine Mühe geben auf der Arbeit. Gar nicht. Hau rein. Also im Endeffekt, bestenfalls machst du ja was, was du irgendwie gerne machst. Also wirklich, gib dir Mühe. Brenn für das, was du tust. Das ist total schön. Das mache ich auch so. Aber behalte einfach im Hinterkopf, du hast halt noch ein Privatleben und dafür brauchst du auch ein bisschen Akku. So, und wenn du dich die ganze Zeit so auf der Arbeit aufreibst, dann sitzt du da halt hinterher wie so eine abgeschaltete Maschine. Und das mag manchen Leuten egal sein, aber dir sollte das halt nicht egal sein, weil es geht irgendwie um dein Leben und deine Gesundheit. Also geh ein bisschen weg von diesem, ich muss immer 100% geben. So, eigentlich, wenn man das so runterbricht, so ja, obviously, aber manchmal habe ich das Gefühl, es muss trotzdem mal gesagt werden. Das habe ich nämlich ganz, ganz oft irgendwie im Coaching oder 1:1, dass Leute mich dann angucken wie so ein Auto und ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist das logisch. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Also auch wenn es logisch ist, denken wir da irgendwie nicht so dran. Also die Frage ist natürlich, wie kriegst du das jetzt hin, deine Kapazitäten zu schützen? So, wie kannst du da jetzt in deinem Alltag durchnavigieren, dass du da eben nicht die ganze Zeit zugeschmissen wirst von allen Leuten, die irgendwie was von dir wollen? Was du machen kannst, wenn zum Beispiel dein Chef dir eine Aufgabe hinschmeißt und das ist dann Last Minute oder wie auch immer. Aber das ist ja so das häufigste Beispiel, behaupte ich jetzt mal. Also, ne, es kommt eine Aufgabe, es ist kurzfristig und meistens kommt die dann ja irgendwie von deinem Chef, von deiner Chefin. Und das Sinnvollste, was du an dieser Stelle machen kannst, ist wirklich Prioritäten einfordern. So, dass du gar nicht unbedingt sofort sagst, okay, nee, mache ich nicht, ich bin voll. Also kannst du natürlich auch erstmal sagen, so, hey, pass auf, ich bin schon auf 100% Kapazität, ich bin ausgelastet mit allem, was ich geben kann. Dann wird der Chef ziemlich wahrscheinlich sagen, so, ja, aber das muss jetzt sein. Und dann bist du wieder in derselben Ausgangssituation. Deshalb ist es hier total sinnvoll zu fragen, okay, pass auf, klar, kann ich machen, aber ich bin bereits ausgelastet. Was ist denn jetzt wichtig? Was hat denn jetzt Vorrang? Weil dann muss irgendwas anderes warten. Dann kann ich das ja später machen. So, und das ist halt direkt sehr viel kompromissbereiter und es ist auch sehr viel lösungsorientierter. Und vor allem bringst du damit auch dein Chef, deine Chefin in eine Bringschuld, weil du sagst, okay, klar, kann ich machen, aber dann gib mir Anweisungen. Was ist denn wichtig? Was soll ich außen vor lassen? Also lass im Prinzip deinen Chef diese Arbeit machen, weil das ist sowieso sein Job oder ihr Job. Du kannst dann auch wirklich ganz konkret einfragen, so, okay, was muss denn zuerst gemacht werden? Was wäre denn unter Umständen okay, dass sich das ein bisschen zieht? So, weil ich kann halt nur so viel machen. So, gibt es vielleicht Möglichkeiten bei anderen Projekten oder bei anderen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dass die das vielleicht übernehmen. Vielleicht haben die ja freie Kapazitäten und wären dafür auch geeignet. Dass man einfach mal kurz spricht und einfach nur dieses so, okay, kann ich machen, aber was ist denn jetzt wichtig, weil ich bin echt ausgelastet, sag mir, was ich zuerst machen soll. Das öffnet halt super diesen Dialog und es schärft eben auch das Bewusstsein für deinen Chef, für deine Chefin, dass du eben auch nur so viel machen kannst. Und es zeigt ja eben auch, du nimmst es ernst, du möchtest das gut machen. Das hat ja überhaupt nichts mit Faulheit zu tun. Das ist ja auch keine Arbeitsverweigerung, weil du sagst, ja klar kann ich das machen. Aber ich habe ja nur so viel, mein Tag hat nur so viele Stunden. So, also wann soll ich das alles schaffen? So, ich habe ja die und die Deadlines. Und wenn das hier jetzt zuerst soll, dann kommt es natürlich nicht mehr hin. So, also sag mir, was soll ich zuerst machen? Was ist wichtig? Und was soll gegebenenfalls hinten überkippen? Oder was kann vielleicht jemand anders machen, damit das dann eben passiert? Und ganz oft an dieser Stelle lösten sich schon ganz, ganz viele Probleme, wenn du das einfach so angehst. Einfach weil dein Chef diese Info bekommt von, ah, okay, gut, dann müssen wir jetzt umplanen. So, weil manchmal hat dein Chef, deine Chefin nicht diesen Blick drauf. So, deshalb ist es da einfach dein Job zu sagen, so, okay, ich bin voll, klar, kann ich machen, ne, aber. So, deshalb, das ist ein super sinnvoller erster Schritt, wenn du Last Minute was reinkriegst. Dann gibt es natürlich noch den Punkt, dass ständig Last Minute was kommt. So, und wenn sich das immer wieder wiederholt, wenn das halt eher die Norm als die Ausnahme ist, dann liegt ein ganz klares Planungsproblem vor, was dann eben auch deine Vorgesetzten lösen müssen, weil die sind ja meistens für die Planung verantwortlich. Wenn dann irgendwie Last Minute was reingeschossen kommt, ständig, dann ist die Planung nicht ordentlich. Und in diesem Fall ist es eben so, manchmal musst du kurz eine Aufgabe durchziehen, gerade wenn es ein Notfall ist, dann kommst du vielleicht aus der Nummer erstmal nicht raus. Was du aber machen kannst, langfristig gesehen, ist hinterher ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten zu suchen und einfach darauf hinzuweisen, dass das eben nicht gut gelaufen ist oder einfach nicht gut läuft. So, dass es eben nicht nachhaltig ist, weil man die Aufgaben ja gerne vernünftig erledigen möchte. So, das ist einfach ein großer Punkt. Und dass das eben kein Dauerzustand sein kann. So, weil das sorgt ja auch für Unmut im Team, dadurch sinkt die Leistung. So, es gibt super viele Argumente, die du hier einfach anbringen kannst. Auch solche Sachen wie, okay, wenn du es immer nur kurzfristig kriegst, also kannst es ja gar nicht vernünftig umsetzen und gleichzeitig schmeißt es ja auch den ganzen Projektplan durcheinander. Und wichtig bei so einem Gespräch ist es dann eben, dass du nicht unbedingt dahin gehst und sagst, du, pass auf, ist alles für den Arsch. Alles blöd, alles so, wie du das machst, finde ich doof. So, das ist so eine sehr vorwurfsvolle Haltung. Und auch wenn ich die verstehe, weil bei manchen Chefs würde es denen vermutlich mal gut tun, das zu hören, würde es dir vermutlich nicht so viel bringen, ehrlicherweise. So, man muss da immer so ein bisschen gucken zwischen dem, was man eigentlich sagen möchte. Und gerade so in so einer Büroumgebung musst du so ein bisschen Büronesisch sprechen. So, ne? Also einfach so ein bisschen dieses zwischen den Zeilen und wie drücke ich das jetzt höflich aus? Das ist so der eine Punkt. Und zum anderen, wenn du dann mit dieser vorwurfsvollen Haltung ankommst, selbst wenn sie absolut gerechtfertigt ist, das kommt einfach nicht so gut an. Deshalb, was du gut machen kannst, wenn du in so ein Gespräch reingehst, ihm einmal kurz sagen, pass auf, das ist nicht gut gelaufen. Siehe Beispiel ABC, dass du wirklich konkret belegbare Beispiele mitbringst. Was du ihm auch gut machen kannst, ist die ganzen Argumente, die ich vorhin aufgezählt habe, warum das kein Dauerzustand sein darf, dass du die eben auch nochmal mit aufnimmst. So, dass du eben wirklich zeigst, okay, welche Nachteile hat es denn, wenn es dann so bleibt. Und dann, und das ist der wichtige Punkt, dann sagst du, hey, es geht dir darum, wie kann es in Zukunft besser aussehen? So, hey, wie kriegen wir das hin? So, vielleicht hast du schon ein, zwei Ideen, vielleicht hast du auch schon mal mit anderen Kollegen gesprochen, dass du einfach mal ein, zwei Lösungsvorschläge machen kannst. Und dass du dann eben wirklich in dieses Gespräch gehen kannst mit diesem, okay, wie kriegen wir das hin? Wie läuft das denn in Zukunft besser? Weil das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil dadurch lenkst du den Blick eben komplett weg von diesem Vorwurf und hin einfach zu einer Lösung. Einfach dieses so, okay, gut, das war jetzt doof, was können wir machen? Und vor allem, wenn es möglich ist, einfach direkt schon sehr, sehr konkret werden, so, okay, was sind dann so Möglichkeiten? So, und sei es nur, dass vielleicht dein Chef, deine Chefin in diesem Gespräch sagt, so, okay, ja, also müssen wir erstmal gucken, wie wir das dann umsetzen können. Dann kannst du aber sagen, okay, wann haben wir denn ein Teamgespräch? Dann lass uns doch in der Gruppe drüber reden, was für alle wichtig ist, damit wir gucken können, wie wir das in Zukunft vermeiden. Weil im Endeffekt, Planung ist der Job von deinem Vorgesetzten. Und auch so eine Organisation, das ist das, worum dein Vorgesetzter sich kümmern muss. So, du kannst das im Endeffekt nur ansprechen. So, und ich weiß, dass sich das am Anfang, so ein Gespräch, super blöd anfühlt, ja. Es ist total unsicher, es ist unangenehm, es fühlt sich total clunky an, du weißt wahrscheinlich nicht, was du sagen sollst, du bist ein bisschen unsicher. So, gerade wenn du das halt noch nie gemacht hast, hast du im Kopf wahrscheinlich so die ganze Zeit dieses so, oh Gott, was sag ich denn jetzt und wie mache ich das jetzt und überhaupt und mein Chef wird mich hassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Chef dich hasst, ist sehr gering, wenn du einfach nur ein konstruktives Gespräch führst, sondern es ist sehr gut, dass du deinen Chef, deine Chefin darauf aufmerksam machst. Und das Ding ist einfach nur, wenn du es noch nie gemacht hast, natürlich ist das dann doof. Du hast es halt auch einfach noch nie gemacht. So, wie soll sich das dann irgendwie gut anfühlen? Dinge fühlen sich ja besser an, umso öfter du etwas machst. Also umso öfter du dann wirklich sagst, okay, nein, das geht eigentlich nicht so und das ist eigentlich keine Arbeitsumgebung, die für mich funktioniert. Umso leichter wird es dir fallen. Und vielleicht als Motivation fürs erste Mal kann ich dir versprechen, ja, es fühlt sich vielleicht doof an, aber du wirst dich so gut fühlen, wenn du wirklich für dich eingestanden bist. Es wird sich so toll anfühlen, wenn du das dann geschafft hast, wenn du dann wirklich was gemacht hast. So, und ganz, ganz oft ist es so, dass sich erstmal jemand trauen muss und dann ziehen alle anderen mit. So, also das kann sich unfassbar lohnen und es kann einfach für ein sehr fruchtbares Arbeitsverhältnis tatsächlich eben auch sorgen. Und das ist deshalb eine total schöne Nummer, sowas eben zu besprechen. Das trauen sich nur einfach viele nicht. Und es ist aber so ein Feedback, was dein Chef wiederum braucht. Klar gibt es schwarze Schafe unter den Chefs, denen das einfach Wurst ist und die einfach nur dir das irgendwie hinschmeißen. Das ist dann aber wiederum nochmal ein ganz anderes Problem, wenn du diese Gespräche führst und merkst, okay, das wird nichts. So, und das Ding ist, eigentlich ist es ja auch nichts Kompliziertes, dieses so, hey, führ mal ein Gespräch, da kommst du ja selber drauf. Das ist nicht der komplizierte Punkt. Das eigentlich Schwierige bei dem, was ich dir hier alles erzähle, ist immer die Umsetzung. So, und deshalb ist es halt auch so ein großer Punkt in meiner 1-zu-1-Beratung, weil da begleite ich eben wirklich bei der Umsetzung. Weil das ist halt das Schwierige, das ist halt das Unangenehme, so, weil du weißt, was du machen sollst. Es geht ja eher um das Wie. So, und wie kriege ich das jetzt irgendwie hin und wie ziehe ich das durch und wie traue ich mich das eben auch? So, und deshalb, ich kann dir einfach nur versprechen, du wirst dich so gut fühlen, wenn du es wirklich gemacht hast. Selbst wenn dein Chef dann total verbohrt sein sollte, wirst du trotzdem stolz auf dich sein, dass du das gemacht hast. Und vor allem, dann weißt du auch, okay, gut, meine Meinung wird hier nicht so geschätzt. Vielleicht gucke ich mich dann doch mal um. So, das ist jetzt Worst-Case-Szenario und meistens läuft es halt total gut. Das ist halt wirklich die Minderheit, wo das so gar nicht geschätzt wird. Das nur mal so zwischendurch. Lass uns mal mit dem nächsten Punkt weitermachen, nämlich bei dem klassischen Beispiel, was ich am Anfang erzählt habe, wenn dir so Sachen zwischen Tür und Angel mitgegeben werden, so ja, jemand klopft in dein Büro und hey, kannst du mal kurz, oder so diese eine weitergeleitete E-Mail, ne, so hier, kannst du dich mal drum kümmern, bitte? Und da kann ich dir wirklich nur sagen, gewöhn dir die Standardantwort Nein an. Ich weiß, Schock, oh mein Gott, wie kann ich nur, dann werden mich alle hassen. Nee. So, das ist ein reiner Selbstschutz an der Stelle. Alles, was ohne weitere Info dir irgendwie dahingeschossen wird oder sonst was, das ist legitim zu sagen, nee, so nicht. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn du sagst, okay, das klingt aber so, als wäre es grundsätzlich schon wichtig oder ich traue mich auch nicht, komplett Nein zu sagen. So, das ist auch möglich. Das ist auch nicht, wofür du dich schämen solltest, weil das muss man üben. Weil grundsätzlich Nein sagen ist einfach, es durchzuziehen ist eine ganz andere Geschichte, da sind wir wieder. Und der nächste Schritt wäre, dass du sagst, okay, pass auf, das ist jetzt gerade relativ viel oder ich habe gerade nicht den Kopf dafür. Schick mir doch mal bitte die Details per Mail zu oder mach mir das mal fertig oder lass uns einen kleinen Termin machen, wo wir da in Ruhe einmal drüber sprechen, dass ich mich da voll drauf konzentrieren kann. Gerade wenn du sagst, hey, pass auf, mach mir mal eine Mail fertig, wenn es darum geht, brauche ich irgendwie die und die Info von dir. So, du kennst dich dann ja aus in deinem Bereich, ne? Ist eben dein Bereich. Und dass du das eben wirklich einmal konkret einforderst, dass du einen konkreten Arbeitsauftrag hast und dir eben wirklich selber ein Bild machen kannst. Und ich habe festgestellt, 50% von diesem kannst du mal kurz oder diesen weitergeleiteten E-Mails oder was auch immer, löst sich dann von alleine, weil in dem Moment, wo du die Leute wirklich in die Pflicht nimmst und sagst so, ja, klar, also dann gib mir doch mal bitte die und die Infos, weil das brauche ich, damit ich mich damit überhaupt auseinandersetzen kannst. Dann sind sie schon überfordert und, das haben wir ja noch nie so gemacht. Okay, und das weiß ich ja gar nicht. Das heißt, die müssen ja erstmal, wenn sie wollen, dass du was übernimmst, dann wiederum losgehen und sich selbst damit auseinandersetzen. Und ganz, ganz oft stellen sie fest, so eigentlich ist es gar nicht so ein großes Ding. So, das kann ich dann selber machen oder wie auch immer. Und dann kriegst du diese E-Mail einfach nie. Und dann musst du dich eben auch nicht darum kümmern. Sondern das tun Leute ja auch gar nicht aus Boshaftigkeit. So, das kann ja auch ganz, ganz oft einfach unwissend sein. Vielleicht gibt es diese Strukturen in der Firma einfach nicht. Vielleicht wurde das einfach immer so gelebt, dass allen alles hingeworfen wird. Und in dem Moment, wo du dann wirklich mal was einforderst und sagst, okay, pass auf, ich brauche aber diese Infos, um dir gut helfen zu können, weil ich will es ja ordentlich machen. Dann hängen sie da, das hat mich ja noch niemand gefragt. Oh, komisch. Ja, muss ich erstmal nachschauen. Und vielleicht gehen sie dann auch wirklich hin und gucken das nach. Und dann geben sie dir diese Infos. Und dann ist es ja okay, weil dann ist es nicht mehr zwischen Tür und Angel und du hast vernünftig was, womit du arbeiten kannst. Und das Schöne daran ist einfach, wenn du das so durchziehst, wenn du das wirklich so machst, dann merken sich das die Leute. Und die dir wirklich nur was rüberschubsen wollen, ohne Eigenleistung, die machen das nicht mehr, weil es viel zu anstrengend ist, das bei dir zu machen. Und die Leute, die eben wirklich wollen, so hey, kannst du mir mal helfen, die machen sich dann auch die Arbeit. Dann kommt vielleicht nur das kurze Anklopfen, hey, pass mal auf, das ist ein Thema, wäre das grundsätzlich was du übernehmen kannst, ich schicke dir die Details später. Und dann ist es ja in Ordnung. Und das ist wirklich das Schöne, dass du die Leute dahin erziehen kannst, wenn du das konsequent machst, wenn du wirklich sagst, so ja, klar, kann ich machen, aber dann brauche ich vorher die Info von dir. Klar kannst du das jetzt nicht universell auf alles anwenden, kommt immer ein bisschen auf deine Branche drauf an, so, aber wenn du jetzt irgendwo bist, so, du stehst, was weiß ich, irgendwo und pass auf, kannst du noch mal kurz Kaffee kochen oder so. Es gibt diese Momente gut, ja, okay, mache ich. So, es kommt immer ein bisschen drauf an, worum es geht. Aber wir sprechen jetzt wirklich so von den Sachen, die dich, wenn du konzentrierst, an was arbeitest, wirklich rausreißen. Wenn das eine komplett neue Aufgabe ist und dir irgendwas hingeworfen wird. Und nicht von diesen Kleinigkeiten, wenn du sowieso irgendwo bist. Einfach die anderen Leute oder den Auftraggeber, die Auftraggeberin wirklich in die Pflicht nehmen, das hilft so unfassbar viel. Ist der Wahnsinn. Und dann kommen wir nochmal zum letzten Klassiker, Zeitverschwendung. Das können natürlich zum einen unnötige Abläufe sein. Dann ist es wichtig, auch wieder das Gespräch zu suchen, zu sagen, so, hey, ist das so sinnvoll? Können wir die Prozesse vielleicht schärfen, damit wir schneller und effektiver da durchkommen? Aber es können natürlich auch so die klassischen 15 Meetings die Woche sein. So, dass du vor lauter Meetings gefühlt nicht mehr zum Arbeiten kommst. So, jeder, der irgendwie im Büro mal gearbeitet hat, kennt das Problem, dass man sich denkt, so, ja, ich würde ja gern arbeiten, aber ich sitze hier irgendwie nur in Meetings und frage mich hier, was ich eigentlich soll. Und das ist natürlich nicht zielführend. Was du hier gut machen kannst, um so ein bisschen deine Zeit, deine Kapazitäten zu schützen, damit du eben auch wirklich zum Arbeiten kommst und die To-Dos nicht immer größer werden, du aber den To-Dos nicht abarbeiten kannst, weil du vor lauter Meetings nicht mehr zum Arbeiten kommst, ist einfach, dass du vorher mal beim Organisator nachfragst, okay, pass auf, ich will, dass die Zeit super sinnvoll genutzt wird. Was kann ich denn überhaupt zum Meeting beitragen? So, oder was wünschst du dir von mir in diesem Meeting? Was soll mein Beitrag sein? Oder dass du sagst, okay, pass auf, ich sehe das jetzt gerade so, diese Einladung. Ich sehe gerade noch nicht so ganz, was es mit meinem Gebiet zu tun hat. Magst du mich mal irgendwie kurz updaten? So, dass du einfach auch da schon mal diesen kleinen Impuls setzt von, ist das sinnvoll, dass ich hier gerade dabei bin? Und auch da erklärt sich dann super oft auf, ja stimmt, eigentlich hat das keinen Sinn, dass du in diesem Meeting dabei bist. So, und dann hast du auch schon mal wieder weniger Meetings da einfach. Und bestenfalls wird dir dann einfach genau gesagt, hey, pass auf, das erwarte ich von dir oder das erhoffe ich mir von dir. Und dann weißt du, was du da tun sollst und dann ist es gut. Kann sogar so weit gehen zu sagen, pass auf, wenn nur 5 Minuten wichtig sind, wenn es nur 5 Minuten darum geht, können wir sonst damit starten und ich gehe danach raus. Das ist zum Beispiel auch was, mit dem ich super gute Erfahrungen gemacht habe in Agenturen etc., dass man dann eben sagt, okay, pass auf, dieses Meeting geht eine halbe Stunde, ich bin nur 10 Minuten davon relevant, können wir das sonst vorziehen und dann hoppe ich eben raus und mache meinen nächsten Kram. So, dass du dir einfach so ein bisschen Zeit schon mal sparst. Und was ich dir auch empfehlen kann, ist, Termine ohne klare Agenda oder klaren Zweck abzulehnen. Also gerade wenn keine Beschreibung irgendwie drin steht. So, wir sind jetzt sehr, sehr bei diesen E-Mail-Einladungen. Wenn sich dann nicht mal jemand die Mühe gemacht hat, einmal konkret aufzuschreiben, worum es in diesem Termin geht, wenn es keine klare Agenda gibt, ne? Einfach direkt ablehnen. Einfach direkt sagen, oh, nee, was soll ich denn da? Was ist denn das? Einfach gar nicht zusagen. Du kannst das natürlich alles nett verpacken, so, das klingt jetzt sehr, sehr drastisch. Du kannst natürlich sagen, du, pass auf, wofür genau ist dieses Meeting? Aber solange es eben keinen klaren Sinn und Zweck gibt, dann lässt du es eben. So klar, es gibt so wiederkehrende Meetings, da macht es vielleicht nicht immer unbedingt Sinn, super viel reinzuschreiben. Es kommt natürlich immer auf die individuelle Situation drauf an. So zum Beispiel habe ich auch so einfach einmal im Monat habe ich auch einen Austauschtermin mit einer anderen Abteilung, zum Beispiel jetzt in der Agentur, wo ich arbeite, dass man einfach so ein bisschen guckt, okay, was ist bei uns gerade aktuell, was ist bei euch gerade aktuell. So, das ist, der Termin geht meistens in einer Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie über die Bühne. Und da musst du auch nicht jedes Mal eine Agenda reinschreiben, weil, naja, es ist eben klar, man tauscht Neuigkeiten aus. Das ist gerade der Punkt, das ist bei uns relevant. Fertig. Aber da sind wir wieder beim nächsten Thema. Selbst wenn Meetings vielleicht lange angesetzt sind, nur weil ein Meeting, was weiß ich, 60 Minuten in deinem Kalender geblockt hat, heißt es ja nicht, dass du auch 60 Minuten drin bleiben musst. Wenn ihr das Ganze nach einer halben Stunde schon fertig habt, ja, dann geht doch, doof gesagt. Das ist ja total okay, sicherheitshalber Puffer einzuplanen, aber man kann ja früher raus. Und ich würde auch immer versuchen, eher kürzere Termine einzustellen. Also, oder auch eben Organisatoren sagen, hey, pass auf, ich glaube, wir kriegen das auch in 20 Minuten durch, dass gar nicht so viel geblockt ist. Das geht eben auch. Und wenn wir sowieso schon bei diesem ganzen Kalenderthema sind, gerade eben in diesem großen Agenturbereich, niemand verbietet dir, dir Zeit in deinem Kalender zu blocken für deine Aufgaben. So, du kannst da eben wirklich, so was weiß ich, gehen wir mal von diesem klassischen Outlook-Kalender aus oder sonst was, ne? Du kannst da wirklich sagen, pass auf, ich weiß, ich muss noch, was weiß ich, so sagen wir, du machst Social Media, bist Social Media Manager oder wie auch immer oder schreibst Newsletter, was auch immer. Und dann blockst du dir einfach mal 2 Stunden für Content-Erstellung, dass du wirklich mal 2 Stunden ohne Probleme arbeiten kannst, ohne dass dir jemand was reinschiebt. Wo ist das Problem? Gerade wenn du oft in Meetings drin bist, dann ist es ja Best Practice, dir auch diese Zeit zu blocken und dir diese Zeit zu nehmen. So, das kann dir keiner verbieten und es ist ja auch super sinnvoll, dass du dir diese Zeit fürs ungestörte Arbeiten blockierst. Da kann sich eigentlich keiner beschweren und wenn, dann kannst du das sehr, sehr einfach erklären. Schlussendlich, was natürlich auch eine großartige Möglichkeit ist, um sich diese ganzen kleinen alltäglichen Unterbrechungen so ein bisschen zu reduzieren, ist, falls du die Möglichkeit hast, Homeoffice. Mir ist total bewusst, dass das nicht für jeden möglich ist, aber falls du diese Möglichkeit hast, so und sei es nur, dass du so ein Hybridmodell hast oder wie auch immer, dann nutzt das. Weil persönlich kenne ich das eben von mir. Zu Hause schaffe ich mindestens doppelt so viel, als wenn ich wirklich im Office bin. Einfach, weil nicht die ganze Zeit jemand in der Tür steht und irgendwas von mir möchte. Das kann eben auch nochmal einen Riesenunterschied machen, dass du dich einfach mal wirklich auf was konzentrieren kannst. Und es hat eben noch den Vorteil, dass du dir das zu Hause auch so einrichten kannst, deine Arbeitsumgebung, dass es gut funktioniert. Das war ein kleiner Überblick einfach zu verschiedenen ja, Stressfaktoren im Büro, gerade so was das Thema Zeit, Zeitplanung, Zeitdruck angeht. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Es geht da vor allem sehr, sehr viel um Kommunikation und sehr, sehr viel eben um diesen Punkt, dass du deine Kapazitäten schützt und dass das in Ordnung ist, deine Kapazitäten zu schützen. Das ist buchstäblich auch dein Job. Es ist dein Job, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht in erster Linie. Weil nur wenn es dir gut geht, kannst du deine Arbeit machen. Also dementsprechend schau drauf, dass du nicht ausbrennst und die ganze Zeit springst, nur weil dir jemand irgendwas rüberwirft. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir 5 Sterne dalässt. Das hilft nämlich dabei, mehr Leute zu erreichen, die eventuell auch Hilfe brauchen. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, pass auf dich auf. Ciao, ciao!